Wir wollen beten. Allmächtiger Herr, dafür danken wir dir, dass du zu uns gekommen bist und bei uns geblieben bist in deinem Wort. Und wir bitten dich, dass wenn wir es jetzt miteinander studieren, dass wir dabei wirklich dir begegnen, Herr, und verstehen, was du in jedes einzelne Leben hineinsprechen willst. Gib uns jetzt auch in dieser Stunde wirklich Konzentration und die Fähigkeit, wirklich zu hören und nachzudenken über das, was du uns hier schreibst. Amen. Der Tag der Entscheidung, Untertitel: Das nicht nur stille Drama der letzten Stunden. Wir werden einen Schrei hören, aber das Entscheidende spielt sich natürlich im Unsichtbaren ab und dennoch werden wir darüber informiert. Es gibt drei Hügel, von denen das Abendland seinen Ausgang genommen hat. Golgatha, die Akropolis in Athen, das Kapitol in Rom. Aus allen ist das Abendland geistig gewirkt und man darf alle drei, ja man muss sie, als Einheit sehen. Der das sagte, ist Theodor Heuss, 1950 bei der Einweihung eines Gymnasiums, damals der erste Bundespräsident der Bundesrepublik Deutschland. Es macht einerseits wehmütig, sich daran zu erinnern, dass unser Land einmal Bundespräsidenten hatte, die in solchen Kategorien dachten. Das macht wehmütig. Aber bei allem Respekt fragen wir doch und müssen wir fragen, ob diese drei Hügel, Golgatha, die Akropolis und das Kapitol, wirklich so gut zusammenpassen. Also das ist Theodor Heuss. Und das ist das Kapitol. Durch Weitwinkel wirkt es noch ein bisschen größer und bombastischer als in der Realität. Hier der Areopag von der Akropolis aus betrachtet, in Athen. Und das ein Bild von Lukas Cranach, der Hügel Golgatha, der natürlich in dieser Stadt steht. Die haben wir gleich nochmal, aber jedenfalls haben wir den Hügel hier. Das ist die Stadt. Diese drei so verschiedenen Hügel. Natürlich ist gemeinsam, dass sie alle das Abendland geprägt haben. Die griechische Philosophie Areopag, das römische Rechtsverständnis, für das jetzt hier mal das Kapitol steht, und natürlich die christliche Ethik des Eintretens für die Schwachen und des Mitleidens, wofür Golgatha als Synonym gelten mag. Auch der Areopag und auch das Kapitol sind natürlich jeweils mit massiven religiösen Ansprüchen verbunden. Aber sie unterscheiden sich grundlegend, diese drei Hügel, im Verständnis des Menschen, wenn man so will, in ihrer Anthropologie. Die Redner, die auf dem Areopag auftraten und auf dem Kapitol, sie hielten den Menschen zwar nicht für ideal, aber immerhin für eigentlich passabel und verbesserungsfähig. Wenn man ihn mit dem richtigen Rechtsverständnis einhegt, wenn man ihn durch philosophische Bildung weiterentwickelt, dann ist doch aus diesem Menschen noch etwas ganz Ordentliches zu machen. Was aber auf dem dritten Hügel geschah, das bescheinigt uns Menschen eine abgrundtiefe Bösartigkeit. Auf dem dritten Hügel begegnen wir unserem Todesurteil. Die Botschaft des dritten Hügels ist wie ein Faustschlag in die Magenkuhle unseres naiven Humanismus. Und darum regen das Kapitol und der Areopag heute auch keinen mehr auf. Sie sind höchstens noch interessant für Touristen und Kunstkenner. Aber der Hügel Golgatha, der provoziert noch immer. Und deswegen dürfen wir uns nicht wundern, wenn es immer wieder Stimmen gibt, wie die von Reinhold Messner, bezeichnenderweise noch veröffentlicht in Chrismon, das ist ein von der EKD herausgegebenes Magazin, wo er sagt, das Kreuz ist das christliche Symbol schlechthin, die Gipfel aber, die doch der ganzen Menschheit gehören, sollten nicht mit dieser einen Weltanschauung besetzt werden. Und dann schwärmt Messner vom Himalaya und sagt, dort sei das alles ganz anders. Die Hügel des Himalaya gelten dauerhaft als Tanzplätze der Götter. Einer Vorstellung, der ich heute noch folgen kann, auch weil dort auf Gipfelkreuze verzichtet wird. Also auf dem Himalaya gibt es kein Gipfelkreuz, dafür tanzen dort die Götter. Und mit dieser Aussage gibt Messner eine unfreiwillige theologische Entdeckung preis. Denn die Schlussfolgerung daraus muss ja lauten, die Götter der Heiden können nur dort tanzen, wo kein Kreuz Jesu Christi steht. Nur dort können die Götter der Heiden tanzen. Wir fragen heute nach dem einen Hügel. Wir steigen heute nicht auf den Himalaya, wir gehen nicht zum Kapitol und nicht auf den Areopag, sondern wir wollen uns vorsichtig diesem einen Kreuz nähern. Und ich sage Ihnen, auch auf diesem Kreuz, auch auf diesem Hügel tanzen finstere Mächte. Und damit kommen wir nun unwiderruflich zum Tag der Entscheidung. Sie finden die Gliederung für diese zweite Bibelarbeit unter der Seite 18 Ihrer Begleitmappe, der Tag der Entscheidung. Und auf dem Weg zu dieser Entscheidung erfahren wir zunächst noch von einer anderen Entscheidung, die sich ebenfalls in diesem Zeitraum ereignete. Und das wollen wir zunächst lesen, Matthäus 27, ab Vers 3. Wir haben noch im Ohr, wie David Winkelhake uns hineingeführt hat in den Morgen dieses letzten Tages der Passion, als die hohen Priester Jesus fesseln und dann abführen zu Pilatus. Vers 3. Als Judas, der ihn verraten hatte, sah, dass er zum Tode verurteilt war, reute es ihn und er brachte die 30 Silberlinge den hohen Priestern und Ältesten zurück und sprach, ich habe Unrecht getan, dass ich unschuldiges Blut verraten habe. Sie aber sprachen, was geht uns das an, da sieh du zu. Und er warf die Silberlinge in den Tempel, ging fort und erhängte sich. Was ist ein Leben wert? Der Selbstmord des Verräters. Judas ist die tragische Figur im Jüngerkreis. 3 Jahre lang schien er ganz normal dabei zu sein. Und jetzt in diesen letzten Tagen, in diesen letzten Stunden wird dieser Riss deutlich. Judas will Macht und Judas will Geld. Das haben wir in Kapitel 26 schon gesehen. Die 30 Silberlinge. Ja, was ist ein Leben wert? Die 30 Silberlinge sind der Preis für einen Sklaven. In 2. Mose 21. Was ist der Preis für das Leben Jesu? Was ist der Preis für das Leben eines Judas? Und als er sieht, wohin sein Weg ihn geführt hat, da steigt er aus. Offensichtlich hatte er völlig andere Vorstellungen von dem, was Jesus eigentlich wollte. Aber die anderen Jünger sind geschockt. Sie reagieren in Kapitel 26, als sie erfahren, dass Judas der Verräter ist, beziehungsweise als sie erfahren, dass es einen Verräter gibt, zunächst noch mit dieser Frage, bin ich's? Also es war nicht so offensichtlich. Keiner hat gesagt, na, ist doch klar, dass es Judas war. Sie hatten Judas nicht im Verdacht. Er war offensichtlich nicht so auffällig geworden. Er schien dazu zu gehören, wie die anderen auch. Nur Jesus hat ihn durchschaut. Und wir bekommen in Johannes 13, 27 auch diese Zusatzinformation, dass der Teufel nun ganz gezielt Besitz von ihm ergriffen hatte. Und dann geht er hinaus noch, bevor das Abendmahl von Jesus eingesetzt wird und er führt das Verhaftungskommando schließlich in den Garten Genezareth, die römischen Soldaten und die jüdische Tempelpolizei. Und dann verkneift er sich nicht einmal den Kuss des Verräters. Und Jesus reagiert ganz ruhig. 26, Vers 50. Mein Freund, sagt er, dazu bist du gekommen. Da traten sie heran und legten Hand an Jesus und ergriffen ihn. Obwohl er, das hat David Winkelhake uns auch vor Augen geführt, obwohl der Herr die wirklichen Machtverhältnisse jederzeit hätte demonstrieren können. Und dann beginnt unser Kapitel, der Morgen des Karfreitags, das offizielle Urteil im Sanhedrium. Und dann lesen wir, wie es weitergeht mit Judas. Der teuflische Plan ist gelungen, die Verurteilung Jesu scheint unausweichlich und die kalten Auftraggeber lassen ihren Komplizen jetzt ganz kühl hängen. Und Judas, der mit seinem Gewissen nicht mehr klarkommt, Judas bereut, Judas bekennt sein Verbrechen vor den Menschen Aber er sucht nicht den Weg zu Gott. Es hatten manche gemutmaßt und gesagt, naja, eigentlich wollte Judas Jesus nur provozieren, doch jetzt endlich die Initiative zu ergreifen und seine Macht zu zeigen. Aber wenn das wirklich sein Motiv gewesen wäre, dann hätte er es jetzt zeigen können. Aber es geschieht nicht. Und seine Reue bringt keine Umkehr. Es ist ein menschlich-emotionales Bedauern. Und seine Komplizen, wie reagieren die? Ist das Pietät oder ist das nicht vielmehr Heuchelei? Vers 6, sie nahmen die Silberlinge und sprachen, es ist nicht recht, dass wir sie in den Gotteskasten legen, denn es ist Blutgeld. Sie beschlossen aber, den Töpferacker davon zu kaufen zum Begräbnis für Fremde. Daher heißt dieser Acker Blutacker bis auf den heutigen Tag. Da wurde erfüllt, was gesagt ist durch den Propheten Jeremia, der da spricht, sie haben die 30 Silberlinge genommen, den Preis für den Verkauften, der geschätzt wurde bei den Israeliten, und sie haben das Geld für den Töpferacker gegeben, wie mir der Herr befohlen hatte. Die korrupten Priester, das ist ja auch interessant, die vorher keine Gewissensbisse hatten, Bestechungsgeld zu zahlen, die wollen das jetzt doch nicht so einfach in den Kollektenkasten legen. Vielmehr verwenden sie die Summe, um einen billigen Acker zu kaufen, und damit stiften sie in der Nähe einen Friedhof für Nichtjuden, vielleicht eine Spende, um das Gewissen zu erleichtern, vielleicht auch eine Geste des Wohlverhaltens gegenüber den Römern, man weiß ja nie. Heuchelei als Pietät getarnt und alles bezahlt mit dem Bestechungsgeld, das Judas ihnen vor die Füße warf und mit dem er selber nicht mehr glücklich werden konnte. Und Matthäus zeigt in diesem heuchlerischen Umgang mit dem Bestechungsgeld, selbst in dieser schlimmen Stunde erfüllen die von Hass und Gier zerfressenen hohen Priester noch eine Vorhersage des Alten Testaments. Aber dieses Feld, dieser Acker, der wird wenige Stunden später zum Schauplatz, wo Judas seinem Leben ein grausiges Ende setzt. Auch Petrus kommentiert das in Apostelgeschichte 1,18. Er sagt das dort fast schmerzlich ironisch, dass Judas seinen Todesacker selber erworben habe. Das stimmt ja auch. Der Acker wurde gekauft mit dem Geld, das ursprünglich dem Verräter gehörte. Und es ist interessant, wie Matthäus und die Apostelgeschichte berichten, knapp und ehrlich, was Petrus sagt in 1,18 der Apostelgeschichte, das berichtet er am Pfingsttag, also er konnte dieses Ereignis als bekannt voraussetzen, was Matthäus dort beschreibt. Und wer die Gegend kennt, der weiß, dass es dort viele Bäume gibt, die gewissermaßen am Abhang über einem Abgrund stehen. Und man kann sich vorstellen, so wie es die Apostelgeschichte dann beschreibt, das ist ziemlich hart formuliert, ich lese es uns trotzdem vor, weil wir den Vergleich brauchen. Der hat einen Acker erworben, sagt Petrus 1,18, mit dem Lohn für seine Ungerechtigkeit, aber er ist vornüber gestürzt und mitten in zwei geborsten, sodass alle seine Eingeweide hervorquollen. Und dadurch wurde der Körper dieses ehemaligen Apostels so grausam auseinandergerissen, wie Petrus das im Jüngerkreis beschreibt. Die Bibelkritik hat immer wieder versucht, die beiden Berichte von Matthäus und der Apostelgeschichte gegeneinander auszuspielen. Nur noch ein kurzer Hinweis dazu, wie wir mit diesen Bibeltagen arbeiten. Sie haben das schon beim Vortrag von David Winkelhake gemerkt und das ist bei meinem nicht anders. Wir können nicht alle einzelnen Passagen bis ins letzte Detail hier auslegen. Das ist nicht die Aufgabe der Bibeltage. Die Bibeltage haben das Ziel, Ihnen jeweils einen Überblick, einen seriösen Überblick über größere Textzusammenhänge zu geben. Und wir machen das in der Hoffnung und mit dem Gebet, dass Sie mit dem, was Sie hier gehört haben, dann für sich zu Hause das weiterstudieren. So ist das gedacht. Und in dem Falle wollen wir bewusst größere Textzusammenhänge zeigen. Und Sie haben aber die Möglichkeit, bei Matthäus nachzugucken. Es gibt viele Abschnitte, die Matthäus ziemlich parallel zu Markus hat. Und das Markus-Evangelium haben wir ja nun in den letzten Jahren relativ detailliert ausgelegt. Und Sie haben sozusagen die Möglichkeit, sich jeweils den Paralleltext bei Markus rauszusuchen. Und dann können Sie, wenn Sie auf die Homepage unserer Gemeinde gehen, dann zu den Markus-Texten eine verhältnismäßig kleinschrittige Auslegung verfolgen. Also Sie können Ihren Überblick nehmen und damit dann weiterarbeiten mit Hilfe Ihres eigenen Bibelstudiums und dieser Predigten, die das detaillierter entfalten, indem Sie einfach die zahlreichen Parallelen zwischen Matthäus und Markus aufsuchen. Das ist ein sehr spannendes Unterfangen. Ich will jetzt nur noch mal zeigen, wie Matthäus 27, 5 und Apostelgeschichte 1, 18 sich großartig ergänzen. Matthäus sagt, Judas erhängt sich. Und die Apostelgeschichte beschreibt, was daraus folgt. Wie er nämlich dann abstürzt und die entsprechenden physiologischen Befunde sich zeigen. Matthäus sagt, die Priester kaufen den Acker. Die Apostelgeschichte sagt, Judas hat den Acker erworben. Und das passt wunderbar zusammen. Die Priester bezahlen den Acker ja mit dem Geld von Judas. Und in juristischer Hinsicht hat Judas den Acker erworben, weil er der eigentliche Besitzer des Geldes war, das die Priester dann ausgaben. Und schließlich, Matthäus sagt, das Ganze heißt Blutacker, dieses Feld, weil es mit Blutgeld bezahlt war, also mit Verrat. Und die Apostelgeschichte sagt, das Ganze heißt Blutacker, weil Judas dort ein blutiges Ende fand. Offensichtlich hatten sich im Gerede der Leute diese beiden Lesarten entwickelt. Die einen dachten bei Blutacker vor allem an das Blut des Judas, also an das Blut des Stifters. Und die anderen erinnerten sich daran, dass es ein Blutgeld, ein Verräterlohn war. Sowas kommt übrigens häufiger vor. In dem Ort Wüsten, das liegt in der Nähe des Kamener Kreuzes. Da gibt es einen Berg, der wird von den einen Boberg und von den anderen Windberg genannt. Und beide meinen denselben Berg. Wie kam es dazu? Die Dorfgeschichte erklärt das. Da steht nämlich, eine richtige Windmühle stand auf dem Boberg, auch daher im Volksmund Windberg genannt. Also es gibt diese beiden Bezeichnungen wirklich und heute steht die Windmühle nicht mehr, aber im Volksmund gibt es immer noch den Windberg und den Boberg und sie meinen ein und denselben Berg. Und so dürfen wir das hier auch verstehen. Die einen dachten bei Blutacker an das Blutgeld und die anderen dachten an das blutige Ende des Judas. Und durch Matthäus und die Apostelgeschichte haben wir gewissermaßen dann das ganze Bild. Es gab offensichtlich diese beiden Traditionen. Und doch hilft es dem Judas nichts. Er sucht den Tod, weil er so verzweifelt ist, vielleicht auch um sich selbst zu bestrafen. Aber der Tod kann uns von Schuld nicht befreien. Der Tod löst kein einziges Problem. Der Tod kann unsere Schuld nur verewigen. Und er schreibt hier die Schuld des Judas auf ewig fest. Judas steht im Evangelium als ein warnendes Beispiel für die Gefahr des Scheinglaubens, von dem Jesus auch häufiger gesprochen hat in Matthäus 7, Vers 24 bis 27 zum Beispiel. Haus auf dem Berg und Haus auf dem Sand und Haus auf dem Fels. Oder wenn wir an die verschiedenen Ackerfelder denken, die sich zu Anfang sehr ähnlich sehen und dann doch auseinanderdriften. Judas steht im Evangelium als die Warnung, dass jemand mitlaufen kann, ohne dass die anderen es merken, so als gehörte er ganz normal dazu. Aber in seinem Herzen ist er fern von Jesus. Vielleicht erinnern wir uns an dieser Stelle an dieses prominente Beispiel von Joshua Harris, das vielen doch im letzten Jahr sehr nahe gegangen ist. Harris, bekannt geworden durch sein mehr als 1 Million Mal verkauftes Buch Kiss Dating Goodbye, im Deutschen hieß das Ungeküsst und doch kein Frosch, wo er sich bemüht hat, eine christliche Sexualethik im weitesten Sinne aufzuschreiben. Und seit 2004 Leiter einer großen Gemeinde in Maryland, mehr als 10 Jahre. Und 2015 zog er sich dann aus dieser Gemeinde zurück, um am Regent College zu studieren, sich einer theologischen Ausbildung zu widmen. 2016 distanzierte er sich dann von seinem Buch und entschuldigte sich dafür, auch für das Verständnis von Sexualität, dass das in die Ehe hineingehöre und beschränkt sei auf verheiratete Paare, also Männer und Frauen. Im Juli 2019 spitzte sich die Situation dann zu, als Harris und seine Frau Shannon auf Instagram sagten, wir möchten euch die Nachricht mitteilen, dass wir uns trennen und unser Leben miteinander als Freunde fortsetzen werden. In den letzten Jahren haben sich in uns beiden ein paar wichtige Veränderungen vollzogen und wenige Tage später wurde dann bekannt, dass das Paar sich scheiden lässt. Wiederum kurz Zeit danach sagte Joshua Harris auf Instagram, ich lerne, dass keine einzelne Gruppe die Gnade für sich gepachtet hat. Diese Woche habe ich Gnade von Christen, von Atheisten, von Evangelikalen, von Ex-Evangelikalen, von Hetero-Leuten, von LGBTQ-Leuten und allen dazwischen erfahren. Und dann hat er sich ausdrücklich entschuldigt für das Verständnis von Sexualität, mit dem er andere Gruppierungen verletzt habe, und er hat das zurückgenommen. Und dann sagt er, Zitat, die Informationen, die in unserer Ankündigung ausgelassen wurde, ist, dass ich eine massive Veränderung hinsichtlich meines Glaubens an Jesus erfahren habe. Der gängige Begriff dafür ist Dekonstruktion, der biblische Begriff ist Abfall vom Glauben. Und ich möchte der LGBTQ-Gemeinschaft sagen, dass es mir leid tut, was ich in meinen Büchern über Sexualität gesagt habe. Ich bedauere, dass ich mich gegen die Ehe für alle ausgesprochen habe und dass ich euren Platz in der Gemeinde nicht gestärkt habe und dass ich durch mein Reden und Schreiben zu einer Kultur der Ausgrenzung und des Fanatismus beigetragen habe. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen. Zitat Ende. Das ist die totale Abkehr und der Kampf für genau das Gegenteil dessen, wofür er vorher gestanden hatte. Für Joshua Harris können wir noch beten. Wenn sein Glaube an Jesus echt war, wird er zurückkehren. Gott allein sieht sein Herz. Judas ist kein Einzelfall. Und dann gehen wir weiter. Und jetzt kommen wir zum Schauprozess im Morgengrauen. Schweigende Stärke. Jesus schweigt vor Pilatus. Dort im hellen Morgenlicht. Er war ja verhaftet im Garten Gethsemane gegen Mitternacht, dann der Abtransport zum früheren Hohenpriester Hannas, der Religionsprozess etwa zwischen 1 und 3 vor dem Sanhedrin, die Inhaftierung durch die Tempelpolizei, dann im Morgengrauen tritt der Sanhedrin erneut zusammen und so gegen 6 Uhr bringen sie den Häftling dann rüber vom Hohenpriesterpalast ins römische Prätorium. Wahrscheinlich im Herodespalast war das untergebracht zu dem Zeitpunkt. Also einmal quer über die Straße und schon sind sie da. Heute brauchen sie den römischen Präfekten, deswegen müssen sie sich beeilen. Die römischen Prozesse fanden in der Regel morgens statt. Und nachdem der Prozess jetzt einmal losgetreten war, musste er bis zum frühen Abend beendet sein, einschließlich der Hinrichtung, denn dann kam der Sabbat. Und bis dahin mussten sie fertig sein. Und wenn man über den Sabbat hinaus warten müsste, wer weiß, was ich dann in der Volksstimmung noch tun würde. Sie sind jetzt entschlossen, das Ding durchzuziehen und deswegen jetzt schnell nach dem Religionsprozess noch der Zivilprozess. Hoffentlich spielt Pilatus mit. Pilatus hat keinen Grund, ihnen einen Gefallen zu tun, denn die beiden Gruppen, also Pilatus und die jüdischen Führer, lebten nicht im besten Einvernehmen miteinander. Wer war Pilatus? Eigentlich war er keine bedeutende politische Figur, ein Günstling des Kaisers Tiberius. 26 nach Christus wurde er nach Israel geschickt, um die römische Kolonie dort zu befrieden. 10 Jahre etwa hat er auf diesem Posten durchgehalten. Er war kein begnadeter Diplomat, das hat sich immer wieder herausgestellt. Er hat die Juden häufig provoziert. Der jüdische Schriftsteller Philo schreibt, er, Pilatus, war nicht gewillt, irgendetwas zu tun, was seinen jüdischen Untertanen gefallen hätte. Das war die Voraussetzung für diesen Tag. Und deswegen müssen sie irgendwie hinbekommen, dass Pilatus im eigenen Interesse Jesus zur Strecke bringt. Er muss irgendeinen Nutzen davon haben. Heute Nacht hatten sie ihn ja verurteilt mit der Begründung Gotteslästerung. Er hat sich selbst für Gott erklärt. Aber damit werden sie bei Pilatus nicht durchkommen. Was interessiert einen römischen Provinzpolitiker? Das Urteil der Gotteslästerung, das ist nicht justifiziabel in seinen Augen. Und so müssen sie im Laufe des Tages die Urteilsbegründung nachträglich etwas umschreiben. Und sie sagen jetzt, er war Volksaufwiegler. Ja, aber einen Steuerboykott propagiert, kann man bei Lukas 23 nachlesen. Und sie wollen damit suggerieren, Pilatus gegenüber, der Jesus wird den Aufstand proben, wenn du ihn jetzt nicht stoppst. Aufstand gegen Rom. Und Pilatus kauft ihnen das nicht ab. Pilatus spielt nicht mit. Pilatus mit seinem Machtinstinkt merkt sehr schnell, was hier gespielt wird. Und so sehen wir es dann auch in Vers 17. Also immer, wenn ich kein Kapitel sage, ist das Matthäus 27. Ja? Das spart uns ganz viel Zeit. Also immer, wenn ich kein Kapitel sage, Kapitel 27. Matthäus sagt das in 17. Als sie versammelt waren, sprach Pilatus zu ihnen, welchen wollt ihr, welchen soll ich euch losgeben? Jesus Barabbas oder Jesus, von dem gesagt wird, er sei der Christus, denn er wusste, dass sie ihn aus Neid überantwortet hatten. Aber auch Pilatus ist nicht frei. Denn je nachdem, wie das Volk reagieren wird, wenn es Aufruhr gibt, wird der Kaiser ihn dafür verantwortlich machen und es ist nicht das erste Mal. Rom hört immer mit, der Arm von Rom reicht weit und Pilatus ist seine Karriere heilig. Wenn ihm überhaupt irgendwas heilig ist, dann seine Karriere. Und jetzt geht's los. Pilatus strampelt wie ein Säugling, Pilatus windet sich wie ein Aal. Kann man nachlesen in Johannes 19, in Matthäus 27, Lukas 23, Markus 15. Er will irgendwie aus dieser Nummer wieder rauskommen. Er will auf keinen Fall diesen Prozess gegen Jesus, weil er dabei nur verlieren kann. Und dann, als die Theologen ihre Lügen wie Kübel über Jesus ausschütten, wittert er dennoch eine Chance, denn er hört was von Galiläa. Und da sagt der Mensch Herodes Antipas, ist doch in der Nähe, Galiläa. Ich schicke ihn einfach mal zu dem, vielleicht löst der das Problem. Aber Herodes Antipas schickt Jesus dann sehr schnell zu Pilatus zurück. Der will sich auch nicht die Finger verbrennen. Und dann passiert Folgendes. Jesus steht vor Pilatus, dieses Gespräch. Als er von den hohen Priestern und Ältesten verklagt wurde, antwortete er nichts, schweigende Stärke. Und Pilatus sprach zu ihm, hörst du nicht, wie hart sie dich verklagen? Und er antwortete ihm nicht auf ein einziges Wort. Warum schweigt Jesus? Es ist ein souveränes Schweigen. Es ist kein ängstliches Schweigen, es ist kein hilfloses Schweigen, sondern Jesus hat ja zu anderen Fragen durchaus geredet. Wir müssen einfach fragen, worauf schweigt er und wozu redet er? Also Pilatus jedenfalls geht den hohen Priestern erstmal nicht auf den Leim, das ist auch ganz wichtig. Die haben gedacht, wenn er das Wort König hört, dann klingeln bei Pilatus alle Alarmsignale und er wird ihn sofort inhaftieren. Aber Pilatus merkt, dass Jesus keinen Umsturz will, das ist offenkundig. Spannend, dieses Gespräch, was in Johannes 18, 19 ausführlicher geschildert wird. Pilatus, die Wahrheit! Aber er sagt, was ist Wahrheit? Und wenn man dieses Gespräch bei Johannes liest, dann möchte man dem Pilatus immer sagen, frag weiter, frag weiter! Aber er fragt nicht weiter. Und dann treten wieder die Religionsfunktionäre auf den Plan und reden auf Pilatus ein und sagen, Pilatus, lass dich nicht über den Tisch ziehen, der ist nicht harmlos, der ist ein Verbrecher, er ist ein Schwerverbrecher. Und Pilatus will Jesus dazu bringen, sich gegen diese Vorwürfe zu verteidigen. Und deswegen sagte er, hörst du denn nicht, wie hart sie dich verklagen, Vers 13? Und er antwortete ihm nicht auf ein einziges Wort. Jesus schweigt auf böswillige Verleumdung. Jesus schweigt auf falsche Anklage. Aber Jesus redet, wenn er nach seiner Identität gefragt wird. So war das in der Nacht auch schon. Als er gefragt wird vom hohen Priester, ob er Gottes Sohn sei, da sagt Jesus, ja, da gibt er eine ganz klare Antwort. Und das heißt, wenn du wissen willst, wer Jesus ist, wenn du seine Person verstehen willst, dann wirst du Antwort bekommen. Wenn Gott schweigt, ist das niemals ein Ausdruck von Ohnmacht. Niemals dem geschuldet, dass er nicht helfen könnte oder dass ihm die Ideen ausgegangen sind, sondern es ist immer Absicht. Ja, und es ist ein selbstverleugnendes Schweigen. Ein souveränes und ein selbstverleugnendes Schweigen, denn Jesus erträgt das, obwohl er sich wehren könnte. Wir haben das von David gehört, Matthäus 26, 53. Ich könnte eine Legion Engel herbeiführen, sogar 12 Legionen. 12 mal 6 sind 72.000. Ich wehre mich nicht, ich lasse das Unrecht geschehen. Er wurde misshandelt, schreibt Jesaja 53, Vers 7. Aber er tat seinen Mund nicht auf. Schweigende Stärke. Und dem gegenüber dann, 15 bis 22, die manipulierten Massen. Es war nicht das erste Mal, dass eine jüdische Menge dem römischen Gouverneur Druck machte. Und sie nutzen jetzt diese Tradition, die Pontius Pilatus selbst eingeführt hatte und für die ihm das römische Recht ein gutes Vorbild gab. Zum Fest aber, Vers 15, hatte der Statthalter die Gewohnheit, dem Volk einen Gefangenen loszugeben, welchen sie wollten. Das war einmal Imagepflege für die römische Staatsmacht. Amnestie machte sich immer gut, da wirkte man großzügig. Und Pilatus hat es so eingerichtet, dass das Initiativrecht beim Volk lag. Und er denkt, sie werden Jesus aussuchen. Und das ist eigentlich gar nicht so abwegig, das zu erwarten. Pilatus hatte den umjubelten Einzug in Jerusalem, wenn schon nicht miterlebt, dann bestimmt davon gehört. Pilatus wusste, dass Jesus unendlich viele Menschen gesund gemacht hatte. So viele hatten ihm so viel zu verdanken. Da musste man doch damit rechnen, dass die Menge ihn raushauen wird. Ich muss Ihnen nur diesen kleinen Hinweis geben. Und diese hohen Priester, die nur neidisch auf ihn sind, wegen seiner Beliebtheit, wegen seiner Ausstrahlung, wegen seines Erfolgs, wegen seiner Souveränität, die werden das Nachsehen haben. Aber der Plan geht nicht auf. Und wir lesen in Vers 20, aber die hohen Priester und Ältesten überredeten das Volk, dass sie um Barabbas bitten, Jesus aber umbringen sollten. Und die machen es. Manipulierte Massen, aufgewiegelt durch Drahtzieher. Wir wissen nicht, wie lange die hohen Priester in diesen Morgenstunden schon gewühlt haben, aber sie haben schnell Erfolg. Und was den jüdischen Führern in diesem Moment in die Karten spielt, ist die Unbeliebtheit des Pilatus im Volk. Darauf war immerhin Verlass. Ja, der Prokurator hatte mehr als einmal seine Verachtung für das jüdische Volk demonstriert. Ich erinnere an das Philo-Zitat. Und sie müssen nur Pilatus als Feindbild ganz nach vorne schieben und sagen, Pilatus ist für Jesus. Dann kriegen sie die Masse dazu, dass die garantiert gegen Jesus ist. Obwohl dieser Barabbas, den sie da raushauen, auch nicht der Wunschkandidat, gerade nicht der Sadduzäer war. Barabbas war ein Aufrührer, Barabbas war ein Zelot. Und die Sadduzäer und sie bildeten im Grunde genommen die mächtigste Gruppe im Sanhedrin. Die haben lieber mit den Römern gekungelt. Die waren also nicht so revoluzzermäßig drauf. Die biederten sich an, wenn es ihnen persönliche Vorteile brachte. Sie waren nicht gerade Freiheitskämpfer. Und trotzdem schlucken sie jetzt die Kröte Barabbas, nur um Jesus zur Strecke zu bringen und die Emotionen gegen ihn zu schüren. Manipulierte Menge. Wir lesen hier von niemandem, der eine Gegenparole gerufen hätte, als die alle schreien, kreuzige ihn. Es reicht, dass die hohen Priester sie aufhetzen, die Richtung vorgeben, die Sprachregelungen festlegen. Manipulierte Masse ist nie ein Naturereignis, sondern es gibt immer Akteure, es gibt Drahtzieher, es gibt Hintermänner, es gibt Beeinflusser. Die legen dann das Stimmenverhältnis, das Stimmverhalten fest. Die sagen dann, welche Wahl Bestand haben kann und welche rückgängig gemacht werden muss. Und dann lesen wir hier in Vers 21, da fing der Statthalter an und sprach zu ihnen, welchen wollt ihr, wen von den beiden soll ich euch losgeben? Sie sprachen, Barabbas. Pilatus versucht alles. Er sprach zu ihm, was soll ich denn machen mit Jesus, von dem gesagt wird, er sei der Christus? Sie sprachen, lass ihn kreuzigen. Manipulierte Menge, so ist es bei allen totalitären Systemen. Seien sie religiös oder politisch motiviert, so war es bei den Nazis, so praktizieren es die Kommunisten. Und wir lesen dann in den frühchristlichen Berichten davon, wie unsere Glaubensgeschwister in die Arena geschickt und den Löwen vorgeworfen wurden. Und wir wissen, wie viele Christenbrüder und Christenschwestern in der DDR unter Druck gesetzt wurden, in den Schulen, in den Betriebsversammlungen sich einer ideologischen Front ausgesetzt waren. Und wir merken, wie bestimmte Massenmedien auch in unserem Land der ganzen Bevölkerung eine Richtung vorgeben wollen, in die sie zu denken und zu sprechen haben. David Winkelhack hat das ja auch schon gesagt. Und wehe, jemand hält sich nicht daran. Wehe, jemand versündigt sich an den Dogmen der Zivilreligion. Wehe, jemand hat die falsche Meinung zu den entsprechenden Themen. Wie kann das funktionieren? Es ist einmal das Wühlen der Drahtzieher und es ist zum anderen die Feigheit der anderen. Und das sehen wir hier auch. Bei Pilatus bleibt am Ende nur ein feiger Fluchtversuch. 23. Er sagte, was hat er denn Böses getan? Sie schrien aber noch mehr, lass ihn kreuzigen. Als er Pilatus sah, dass er nichts ausrichtete, sondern das Getümmel immer größer wurde, nahm er Wasser und wusch sich die Hände vor dem Volk und sprach, ich bin unschuldig an seinem Blut, seht ihr zu. Und da antwortete das ganze Volk und sprach, sein Blut komme über uns und unsere Kinder. Da gab er ihnen Barabbas los, aber Jesus ließ er geißeln und überantwortete ihn, dass er gekreuzigt würde. Erst schätzt Pilatus die Situation völlig falsch ein und dann will er sich irgendwie aus dieser Situation rausziehen. Immerhin macht er drei Versuche, um Jesus noch den Hals zu retten. In Vers 17 sehen wir das. Welchen wollt ihr? Das ist der erste Versuch, Jesus über die Amnestieregelung rauszukriegen. Dann im Vers 22, was soll ich denn mit Jesus machen, der doch den Anspruch hat, der Messias zu sein, der Christus? Und im Vers 23, der dritte Versuch, ja, was hat er denn Böses getan? Er hat doch nichts Böses getan. Warum kämpft er um Jesus? Wenigstens ein bisschen. Ich denke, das sind einmal die Reste eines humanen Rechtsbewusstseins. Es ist zum anderen die ausgeprägte Abneigung gegen die Gegner Jesu. Die hat der Pilatus gehasst. Und wahrscheinlich hat er auch eine Ahnung davon, dass Jesus anders ist als alle anderen. Pilatus stellt viele Fragen. Das sehen wir in Johannes 18. Lest mal ab Johannes 18, 33. Da wird das alles ausführlich geschildert. Also nicht jetzt, aber später dann. Und irgendwann bekommt er es mit der Angst zu tun. Irgendwann merkt er, das ist eine Nummer zu groß für mich. Und er nimmt das dann ernst, als seine Frau ihm diese Botschaft schickt, Vers 19. Als er auf dem Richterstuhl saß, schickte seine Frau zu ihm und ließ ihm sagen, habe du nicht zu schaffen mit diesem Gerechten, denn ich habe heute viel erlitten im Traum um seinetwillen. Er spürt, da ist mehr. Vielleicht hat sie ihm das als schriftliche Notiz zukommen lassen. Und hier hätte er weitergehen müssen. Was bringt ihn zum Umfallen? Warum knickt er ein? Markus sagt das mit einem Wort. Markus 15, Vers 15. Pilatus wollte dem Volk zu Willen sein. Das war's. Er hält dem Druck nicht mehr stand. Er will dieses Risiko nicht eingehen. Es geht ja nicht immer um das Risiko seines Lebens. Es geht nur um dieses Risiko seiner kleinen, mediokren Karriere. Und dafür kriecht er zu Kreuze. Und dann kommt eben raus, was für ein erbärmlicher Egoist und was für ein kleinlicher, bornierter Taktiker Pilatus letztlich war. Und dann lässt er Jesus geißeln. Im Vers 26, das ist auch eigentümlich. Bevor er sein endgültiges Urteil spricht, lässt er Jesus erstmal auspeitschen. Warum denn? Er weiß doch, dass er unschuldig ist. Vielleicht hofft er mit dieser Demonstration den Volkszorn einzudämmen und Jesus doch noch irgendwie freizukriegen. Irgendwie ein fauler Kompromiss. Und diese Geißelung war keine Kleinigkeit. Oftmals wurde eine Lederpeitsche, in die man Bleistücke hineingeflochten hatte, dafür verwendet. Das war brutal. Warum macht er das? So ein Blitzableiter soll das sein? Oder will er das Mitleid der Massen provozieren? Was auch immer er will, er kommt damit nicht durch. Kurzfristig kommt er nicht durch, weil er doch schuldig wird am Tod Jesu. Und langfristig? Kann er seine Karriere retten? 5 Jahre wird er sich etwa noch in Judäa halten können. Und danach stolpert er, wie wir aus anderen Quellen wissen, über einen mittelmäßigen Konflikt. Der mittelmäßige Machthaber stolpert über einen mittelmäßigen Konflikt. Eine Demonstration auf dem Berg Gerizim zu einer ganz anderen Geschichte. Und er löst die zu brutal auf. Ihm fehlt wieder das Fingerspitzengefühl, das kennen wir ja nun schon. Die nächste Beschwerde geht nach Rom und jetzt reicht's Caligula. Jetzt senkt Caligula den Daumen und sagt, also Pilatus, ich habe dich da nicht hingeschickt, um ständig irgendeinen neuen Ärger zu provozieren. Jetzt ist finito. Er wird verbannt nach Südfrankreich und stirbt dort etwa 41 nach Christus höchstwahrscheinlich durch Selbstmord. Ein bisschen Karriere will er retten und verliert sein Leben darüber. Feiger Fluchtversuch. Irgendwann zieht er sich zurück und überlässt das Feld seinen Soldaten und jetzt beginnt das Spießrutenlaufen auf dem Weg zur Hinrichtungsstätte und wir sehen diesen hohlen Hohn derer, die eigentlich überhaupt nicht kapieren, was hier los ist, der römischen Soldaten. Keine theologischen Gründe, kein persönlicher Bezug zu Jesus, das ist einfach nur Ignoranz, das ist Oberflächlichkeit. Ab 27, dann nahmen die Soldaten des Statthalters Jesus mit sich in das Prätorium und sammelten die ganze Abteilung und zogen ihn aus und legten ihm einen Purpurmantel an und flochten eine Dornenkrone und setzten ihm aufs Haupt und gaben ihm ein Rohr in seine Hand und beugten die Knie vor ihm und verspotteten ihn und sprachen, gegrüßest seist du der Judenkönig, und sie spien ihn an und nahmen dann das Rohr und schlugen ihm damit auf sein Haupt. Das muss man nicht mehr kommentieren. Also erst nehmen sie das Rohr als ein verhöhnendes Pseudo-Zepter und dann reißen sie ihm das Zepter wieder aus der Hand und hauen es ihm nochmal auf den Schädel. Hohler Hohn. Und dann trommeln sie ihre Kollegen zusammen, 27, um ein Publikum zu haben. Ja, eine Kohorte, das waren ca. 500 Soldaten. So, und wenn man dann das ungeliebte jüdische Volk lächerlich machen kann mit so einer Show, dann ist schon viel gewonnen. Und sie ziehen ihm einen Purpurmantel an und legen den über diesen zerschundenen, blutüberströmten Rücken. Und dann flechten sie eine Krone aus Dorn, drücken sie ihm auf den Kopf. Es blutet dann auch dort wahrscheinlich. Und diese Huldigung haben sie sich auch nicht selber ausgedacht. Das ist eine Anspielung auf das Ave Caesar. Auch eine Parodie, ein verhöhnender Kaisergruß. Und dann hauen sie Jesus mit dem Zepter auf den Kopf, sie spucken ihn an, sie fallen vor ihm nieder, wie Markus 15, Vers 19 schreibt. Und wenn wir das lesen, dann hören wir im Hintergrund das gröhlende Gelächter der Kohorte. Warum ist es für die so leicht, Jesus zu verspotten? Weil Jesus in der Tat für den oberflächlichen Betrachter völlig wehrlos scheint. Wenn die nur zwei Schritte weiter gedacht hätten, dann hätten sie sich doch an die letzten 3 Jahre erinnern müssen. Die ungezählten Geheilten, die aus dem Tod zurückgeholt hat. Das vergessen sie einfach. Und jetzt haben sie nur diesen blutüberströmten, übernächtigten, körperlich ausgelaugten, ausgepeitschten Gefangenen vor Augen. Da kann man leicht spotten. Hohler Spott. Und da kommt mitten im Trubel ein ahnungsloser Mann des Weges, man könnte sagen, er ist zur rechten Zeit am rechten Ort, der konnte sich nicht wehren, Vers 31, obwohl er eigentlich gar nicht wollte. Und als sie ihn verspottet hatten, zogen sie ihm den Mantel aus und zogen ihm seine Kleider an und führten ihn ab, um ihn zu kreuzigen. Und als sie hinausgingen, fanden sie einen Menschen aus Kyrene mit Namen Simon, den zwangen sie, dass er ihm sein Kreuz trug. Der kann sich nicht wehren, kommt nichts an vom Feld. Sein Name verrät einiges über seinen Hintergrund. Die kamen wahrscheinlich aus Afrika und waren dann ansässig geworden in Jerusalem. Und er hat an diesem Tag noch auf dem Feld gearbeitet, kommt dann vom Feld und er ist einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Später hat er das anders gesehen. Aber in dem Moment wird er gesagt haben, wäre ich 10 Minuten länger auf dem Feld gewesen. Oder hätte ich meine Verwandten in Jericho besucht heute. Dann wäre mir das nicht passiert. Und er kreuzt nun in dem Moment den Straßenabschnitt, als das römische Kommando Jesus im Schlepptau hat. Jesus kann nicht mehr. Zum Kreuzschleppen konnten sie auch nicht jeden nehmen. Also ein römischer Staatsbürger durfte kein Kreuz tragen. Das war eine viel zu große Schande, das war zu unästhetisch. Und die angesehenen Juden haben sich die Hände damit auch nicht schmutzig gemacht. Und nun suchen die einen und römische Soldaten durften ja zu jedem sagen, trag mir das 1 Meile weit. 1,5 Kilometer. Und so ist dieser Mann zur rechten Zeit am rechten Ort, aber es wird für ihn zur Schicksalsstunde. Das ist so schön, das zu sehen, dass mitten in diesem dunklen und traurigen und gemeinen und zerstörenden Gott sich so einen Menschen holt. Und wir haben sehr viele Indizien dafür, dass der sich später bekehrt hat. Weil nämlich bei Markus geschildert wird, das war Simon von Kyrene, der Vater von Alexander und Rufus. Warum steht das da? Interessiert doch eigentlich keinen. Aber überlegen Sie, an wen schrieb Markus sein Evangelium? Nach Rom. Und als Paulus dann 56 nach Christus, also viele Jahre später, den Römerbrief schreibt, lässt er dort in Römer 16, Vers 13 Rufus grüßen, den Auserwählten im Herrn. Also diesen Rufus, von dem auch hier die Rede ist, dass er einer der Söhne von dem Simon von Kyrene war. Auf Deutsch gesagt, die Familie ist zum Glauben gekommen. Und Paulus sagt zu der Mutter von Rufus, die mir eine Mutter geworden ist. Überlegen Sie mal. In dem Moment ist davon noch nichts zu sehen. Aber der ist ja mitgegangen und der hat das gesehen und er hat gehört, was mit Jesus passiert ist. Und irgendwann hat er sich bekehrt. Auch das passiert unter dem Kreuz. Eine Mitarbeiterin von uns hat dazu ein Lied geschrieben und da beschreibt sie das sehr gut aus der Sicht des Simon. Als man dich beschimpfte und bespuckte und verlachte, war ich einer, der vorüberging, der deiner nicht gedachte. Doch in meiner Blindheit hast du mich längst gesehen und ließest es aus Liebe zu mir geschehen. Kam nie auf den Gedanken, nach dir zu fragen, bis ich ward gezwungen, dein Kreuz dir zu tragen. Doch meine Schuld war untragbar, die trugst du nach Golgatha. Das ist die Geschichte des Simon von Kyrene. Ich habe zwar dein Kreuz getragen, diese 1,5 Kilometer, diesen Querbalken, der Längsbalken stand ja schon dort, aber du bist an meinem Kreuz gestorben. Ich habe dein Kreuz getragen, aber du bist an meinem Kreuz gestorben. Und jetzt kommen sie an dort auf diesem sogenannten Kalvarienhügel. Kalvaria ist das lateinische Wort für Schädel und der Hügel hatte eine Form, die Form eines Schädels. Und von jetzt an, ab Vers 33, laufen die entscheidenden Stunden der Weltgeschichte.